This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, Ihrem Finanz- und Wirtschaftspodcast direkt aus New York. Mein Name ist Sabrina Kessler, ich bin Wirtschaftsjournalistin und Börsenkorrespondentin und mache mich heute mit Ihnen auf die Jagd nach, Achtung, Zombies. Genau davon gibt es hier in den USA nämlich eine ganze Menge. Und wo genau man die finden kann und wieso die so gefährlich sind, das verraten mir heute meine Kollegen und USA-Experten Heike Buchter und Jens Korte. Viel Spaß also mit dieser gruseligen Folge von Inside Wall Street. Es klingt nach Albtraum, ist aber die knallharte Wirklichkeit. Zombies haben die USA erobert und machen wenig Anstalten, bald schon zu verschwinden. Natürlich reden wir nicht von fleischfressenden Monstern, sondern über den wahr gewordenen Albtraum eines jeden Kapitalisten. Wir reden über Zombie-Firmen, die eigentlich längst tot sein müssten, wenn sie nicht zwanghaft und mit viel Geld am Leben gehalten würden. Diese Firmen erwirtschaften oft so wenig Gewinne, dass sie ihre Schulden damit schon lange nicht mehr begleichen können. Noch viel erschreckender ist aber, dass wir viele dieser Unternehmen kennen oder sogar darin investiert sind, ohne zu wissen, dass sie eigentlich längst scheintot sind. Wir reden über Firmen wie American Airlines, Macy's oder den Fahrdienstleister Uber. Giganten der amerikanischen Wirtschaft also, die scheinbar lebendig durch die US-Wirtschaft stolpern, aber im Kern längst faul und abgestorben sind. Doch statt Apokalypse dürfte bald schon das Gegenteil passieren. Denn die Zinswende wird dafür sorgen, dass den Untoten bald schon die Nahrung ausgeht. Je weiter die Notenbank die Zinsen anzieht und je mehr Liquidität aus den Märkten verschwindet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zombies immer weiter austrocknen und am Ende in sich zusammenfallen. Was sich nach Befreiung anhört, kann allerdings schwerwiegende Folgen haben. Analysten rechnen damit, dass die USA und viele andere Länder vor einer massiven Pleitewelle stehen. Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist und was das für Arbeitnehmer, aber auch für Investoren bedeutet, dafür haben wir für diese Ausgabe mit drei internationalen Wirtschaftswissenschaftlern gesprochen. Bevor wir da aber eintauchen, geht das Wort jetzt erstmal an meinen Wall Street-Kollegen und Börsenreporter Jens Korte. Jens, du bist ja auch schon eine Weile hier in den USA, hast viele Firmen kommen und auch gehen gesehen und hast deshalb natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Notenbankentscheidung letzte Woche. Die wird ja oft unter dem Aspekt der Verbraucher diskutiert, hat aber eben auch ganz reale Folgen für die Unternehmen hier im Land. Also da sollten wir gleich mal drüber sprechen. Vielleicht kurz vorher noch der Blick auf die Entscheidung selbst. Die Notenbank hat ja jetzt ihren Leitzins um 75 Basispunkte angehoben. Das war die stärkste Anhebung seit 28 Jahren. Und wenn man jetzt mal auf die Prognosen schaut, dann sollen die Zinsen bis Jahresende sogar auf einen Wert von bis zu 3,5% steigen. Macht sich das jetzt schon bemerkbar in der US-Wirtschaft?
Und man merkt das, zum Teil merkt man das schon ganz konkret, also ganz real. Wenn man sich vor allem mal den Immobilienmarkt anguckt, also die Hypothekenzinsen, die steigen quasi schon vorläufig. Wir hatten jetzt neulich die Hypothekenzinsen für 30-jährige Hypotheken innerhalb von nur einer Woche von 5,5 auf rund 6,3% hochgezogen. Das ist eine gewaltige Bewegung in so kurzer Zeit. Und man sieht das auch noch am Immobilienmarkt, dass zum Beispiel die Baubeginne sind im letzten Monat um über 14% weggebrochen, obwohl man nur mit einem leichten Rückgang um 2,5% gerechnet hat. Also da sieht man das ganz konkret und wo wir das noch spüren werden. Denken wir daran mit den steigenden Zinsen, die Kreditkartenschulden werden teurer. Und ich glaube, wir haben Rekordkreditkartenschulden momentan wieder. Die Autokredite, das wird immer schwieriger zu finanzieren. Die Amerikaner kaufen das ja nicht Cash, sondern sowohl für Neu- als auch für Gebrauchtwagen nimmt man da eben einen Kredit auf. Also da gibt es ganz konkrete Beispiele, wie sich diese höheren Zinsen jetzt schon negativ auf den amerikanischen Verbraucher auswirken.
Und das vielleicht einfach nur, um kurz einzuhaken. Die Amerikaner leben ja tendenziell sowieso viel mehr von Krediten als die Deutschen. Du hast eben die Autokredite angesprochen. 85% der Amerikaner zum Beispiel finanzieren aktuell ihren Neuwagen. Das in Deutschland nun mal so als Vergleich sind es 46%, also knapp die Hälfte. Und wenn man das mal hochrechnet, dann haben Amerikaner hier aktuell Autokredite in Höhe von 1,6 Billionen Dollar zu finanzieren. Das ist also ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Australien oder Spanien, was sie hier gerade auf der hohen Kante oder eben nicht auf der hohen Kante haben. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und das wird natürlich auch immer schwieriger zurückzuzahlen, umso mehr dann die Zinsen steigen. Aber vielleicht schauen wir mal nicht nur auf den Verbraucher, sondern auch auf die Unternehmen, die ja ein ganz ähnliches Problem haben. Oder wie siehst du da die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und vor allen Dingen auf die US-Firmen?
Ja, klar, da wird man das auch merken. Also die Unternehmen, die haben ja prima gelebt in den letzten 15 Jahren, kann man eigentlich schon so sagen. Also seit der Finanzkrise, als dann eben angefangen wurde, auch in den USA die Zinsen auf null runter zu boxen. Die hatten dann mal zwischendurch eine Phase, wo die Zinsen gestiegen sind, aber langsam. Und dann ging es hoch auf etwa 2%, aber nicht eben jetzt innerhalb von dieser wahnsinnig kurzen Zeit auf 3,5%. Und wenn Unternehmen kostenlos an Geld rankommen, dann können die sich halt auch über Wasser halten, auch wenn sie eigentlich gar keine Existenzberechtigung haben, wenn man das so sagen will. Also eben diese sogenannten Zombies, die dann da eben unterwegs sind. Darum geht es ja auch irgendwie jetzt in diesem Podcast. Und es ist eben schon gut möglich, dass wenn Geld jetzt eben relativ schnell tatsächlich teurer wird, man nicht mehr so einfach an Kredite herankommt oder so günstig, dass dann das ein oder andere Unternehmen umfällt.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, und das sagen auch viele Experten, dass diese Zinswende längst überfällig sei. Mohamed El Arian zum Beispiel, Chef Wirtschaftsberater bei der Allianz, der war vor kurzem beim Börsensender CNBC zu Gast und meinte, dass es langsam echt mal Zeit werde, diese massive Liquidität aus den Märkten abzuziehen. Er hat da auch wörtlich von Zombie-Firmen gesprochen und deshalb hier vielleicht einmal kurz sein Statement.
It's about time we exit this artificial world of predictable massive liquidity injections where everybody gets used to zero interest rates, where we do silly things, whether it's investing in parts of the market we shouldn't be investing or investing in the economy in ways that don't make sense, zombie companies, etc. We are exiting that regime and it's going to be bumpy.
Ein sehr spannender Punkt, also wie ich finde, siehst du das auch so? Und vor allen Dingen, was sagt das über die Notenbank aus? Waren wir tatsächlich einfach zu vorsichtig mit der Zinswende, zu langsam? Oder anders gefragt, hatten wir vielleicht einfach zu lange jetzt zu billiges Geld?
Also das hat El Arian in der Tat ganz schön formuliert, eben mit seinen silly things. Also dass er eben gesagt hat, man hat so günstig Geld bekommen, dass wir angefangen haben, damit eben die verrücktesten Sachen zu machen und in die verrücktesten Bereiche zu investieren. Und ich meine, wir sehen das jetzt ja auch kürzlich, was jetzt teilweise mit den Kryptowährungen passiert, was mit einzelnen Aktien passiert, die einfach völlig über das Ziel hinausgeschossen sind. Und da kommt jetzt eben die Fantasie ganz offensichtlich raus. Die Notenbank ist meiner Meinung nach viel zu spät gekommen. Ist natürlich immer leicht im Nachhinein die Notenbank zu kritisieren, wobei ich sagen muss, ich habe schon vor über einem Jahr die bestimmte Trends gesehen, dass wir Inflationsprobleme haben, dass es nicht vorübergehend ist, also nicht transitory. Die Konsumentenpreise steigen schon seit Frühjahr 2021. Die Ölpreise steigen auch mindestens seit Sommer 2021. Die Lohnkosten in den USA steigen. Das war völlig klar, dass wir mit diesem engen Arbeitsmarkt steigende Löhne bekommen. Also auch von der Seite eben Lohninflationierung. Gut, für den Krieg konnte jetzt natürlich die Notenbank nichts. Das war jetzt schon nochmal ein Zusatzfaktor. Aber meiner Meinung nach war das auch schon vor Februar ganz klar abzusehen, dass wir ein Inflationsproblem kriegen. Wie groß das ist, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber dass Inflation ein Thema wird und dass es notwendig ist, die Zinsen anzuheben, das war schon vor einiger Zeit klar. Und jetzt ist halt eine blöde Situation. Wir sehen latent eine abkühlende Wirtschaft und auf der anderen Seite steigende Zinsen. Das ist einfach keine gute Mischung.
Wobei, wenn man mal zurückschaut, historisch gesehen, war der Leitzins ja sowieso um die 7% hier in den USA, glaube ich. Jetzt bis Jahresende sollen wir bei 3,5 liegen. Ist dann vielleicht auch diese ganze Berichterstattung, diese ganze Angst, die ja auch im Markt steckt, ist die vielleicht auch einfach übertrieben? Weil de facto kommen wir ja eigentlich nur zu der Realität zurück, die wir vor diesem Bullenmarkt auch hatten.
Ja, ich glaube, was wir einfach nicht vergessen dürfen, ist, wie wahnsinnig stark wir und in welcher Geschwindigkeit wir gestiegen sind mit den Aktienmärkten. Und alles getrieben und gepumpt mit dieser gewaltigen Liquidität, die die Notenbank in den Markt geblasen hat. Das darf man nicht vergessen, wie stark wir gestiegen sind, mit was für wahnsinnigen Sprüngen. Und ein nicht unerheblicher Teil davon wurde eben finanziert mit dem billigen Geld der Notenbank. Das Geld wird jetzt rausgenommen und insofern korrigiert die Wall Street. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in einem Jahr höher sind, als wir jetzt im Moment stehen, ist sehr hoch. Aber eben für den Moment ist es halt eben erstmal, wie das Al Arian übrigens auch formuliert hat, erstmal eine Phase des Umbruchs. Und das ist bumpy, wie er das sagt. Also das ist jetzt einfach mal eine holprige Phase und die wird auch noch eine Weile andauern.
Also eine neue Zeit, die da quasi anbricht. Und das ist für mich auch spannend. Ich bin ja auch noch nicht so lange an den Märkten investiert und habe natürlich jetzt auch in der Corona-Krise danach erstmal nur steigende Kurse gesehen und vor allen Dingen rasant steigende Kurse. Und das ist aber eben de facto nicht so, wie es eben läuft. Langfristig gesehen sind die Kurssprünge natürlich deutlich milder als dieser Wahnsinn, den wir da an den Märkten gesehen haben.
Ja, und ich meine, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, du sagst, du bist jetzt da noch nicht so lange dabei. Du kennst ja quasi auch noch nicht mal Zinsen. Das gab es ja früher auch. Also und Zinsen haben ja auch etwas Positives, zum Beispiel, wenn man Geld auf sein Sparbuch legt und dann kommt auch was bei heraus und muss nicht noch der Bank Geld dafür zahlen, dass sie netterweise mein Geld verwahren dürfen.
Genau, also vielleicht eine gute neue Normalität. Schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt für den Moment. Aber ist das erstmal die Lage der Wirtschaft und vor allen Dingen ja, die Lage im Kampf gegen die Inflation. Vielen Dank dir jetzt erstmal, Jens. Und wir machen jetzt weiter mit den Zombies.
Airlines received the $50 billion aid package they asked for, but what's really in it? With revenue across the industry dropping to zero in some cases, without help from the government, many airlines were doomed to fail.
An aviation group warns most of the world's airlines could be bankrupt by late May due to the coronavirus outbreak.
Airlines had a 10-year streak of profitability, and that was very quickly ended by the COVID-19 pandemic. And that was a crisis, airlines said, had a larger impact than even the 9/11 attacks.
Es war ein Schockmoment für die gesamte Reisebranche. In nur wenigen Tagen hatte das Coronavirus die gesamte Welt komplett lahmgelegt. Die Auswirkungen davon spürten die Fluggesellschaften mit als erstes. In den kommenden Monaten kürzten die Airlines ihre Flugpläne um bis zu 90%. Die gesamte Industrie brach daraufhin komplett zusammen. Schnell hieß es, man müsse die Airlines retten. Der US-Kongress schnürte also ein Rettungspaket und stützte die Branche mit 54 Milliarden Dollar. Flugbegleiter, Airline-Chefs und Regierungsbeamte atmeten erleichtert auf, als sich abzeichnete, dass der Rettungsversuch gelingen könnte. Die Krise, so dachte man, sei damit abgewendet. In Wahrheit aber haben sie den Kollaps der Fluggesellschaften damit nur verzögert. Schaut man sich die Airlines nämlich mal im Kern an, wird schnell klar, die Pandemie hat aus den Airlines eine Horde von Zombies werden lassen. Fast alle Airlines nämlich, sowohl Delta als auch American, United und Southwest Airlines, waren finanziell ruiniert. Nur das Rettungspaket der Regierung und die niedrigen Zinsen haben es den Fluggesellschaften ermöglicht, überhaupt am Leben zu bleiben. Diese Strategie aber scheint sich genau jetzt zu rächen. Denn die Schulden, die die Fluggesellschaften und viele andere Unternehmen während der Pandemie angehäuft haben, werden bald sehr viel teurer werden. Mit steigenden Zinsen steigen auch die Schwierigkeiten für Firmen, sich an den Kapitalmärkten günstig zu refinanzieren. Einige Analysten warnen deshalb, dass die Zahl der Insolvenzen in den USA bald dramatisch steigen könnte. In dieser Woche werfen wir also einen genauen Blick auf diese Zombie-Unternehmen. Wir fragen, was der Abschied vom billigen Geld für viele US-Firmen bedeuten könnte und ob uns jetzt tatsächlich eine Welle an Firmenpleiten und damit eine enorm steigende Arbeitslosenquote droht. Die Antworten dazu kommen in dieser Woche von drei internationalen Wirtschaftswissenschaftlern, die jeweils eine ganz eigene Meinung zu dieser Zombifizierung haben. Doch vorher wollen wir erstmal klären, wie genau definiert man so einen Firmenzombie eigentlich und wann genau hat diese Entwicklung in der US-Wirtschaft begonnen?
My eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash, He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash.
Es ist einer der großen Klassiker, den Amerikaner jedes Jahr zu Halloween aus der Mottenkiste kramen. Der Monster Mash von Bobby Pickett, in dem natürlich auch die Zombies nicht fehlen dürfen.
The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son.
Ganze 60 Jahre ist das Lied inzwischen alt. Damals waren Zombies noch gruselige Romanfiguren, heute sind sie längst Realität, zumindest in der Wirtschaftswelt. Es gibt zwar unterschiedlichste Definitionen, was genau eine Zombie-Firma ausmacht, aber gemeinhin versteht man darunter all jene Unternehmen, die so wenig Umsatz machen, dass sie nicht mal mehr die Zinsen für ihre Schulden zurückzahlen können. Für die meisten Firmen würde das normalerweise den Konkurs bedeuten. Nicht aber diese Zombies, die sich künstlich am Leben erhalten, indem sie sich immer wieder neu refinanzieren und ihren Tod damit ein ums andere Mal hinausschieben. Was sich nach Einzelfall anhört, ist gerade hier in den USA weit verbreitet. So schätzt etwa der Nachrichtendienst Bloomberg, dass 20% der 3000 größten US-Unternehmen mittlerweile zum Zombie mutiert sind. Ihre Schulden sollen sich auf mehr als 900 Milliarden Dollar belaufen. Doch auch in Deutschland wanken die Scheintoten durch die Wirtschaft. Die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform etwa schätzt, dass 2020 jedes sechste der deutschlandweit 3,5 Millionen Unternehmen zum Zombie werden könnte. Einen großen Anteil daran haben die milliardenschweren Staatshilfen der Bundesregierung, die zwar das Sterben vieler Firmen in der Corona-Pandemie verhindert haben, aber damit auch Firmen am Leben halten, deren Geschäftsmodell vorher schon wackelig war. Firmen wie ThyssenKrupp zum Beispiel, TUI oder die Deutsche Bahn gehören dazu. Das per se wäre nicht so schlimm, würden solche Unternehmen nicht die gesamte Wirtschaft ausbremsen. Denn statt Gewinne zu generieren, innovativ zu sein und damit die Wirtschaft anzukurbeln, verursachen Zombies das genaue Gegenteil. Sie drücken auf die Wirtschaftsleistung und damit aufs Wachstum. Für diesen Bremseffekt gibt es sogar Belege. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in der Schweiz etwa hat errechnet, dass das Produktivitätswachstum eines Landes um 0,3 Prozentpunkte sinkt, wenn der Anteil der Zombies an der jeweiligen Gesamtwirtschaft um einen Prozentpunkt steigt. Zum Teil lässt sich das auf die sogenannten Staueffekte zurückführen, das sagen Wissenschaftler. Darunter versteht man die Tendenz, dass Zombie-Firmen oftmals Ressourcen verschwenden, die bei produktiveren Unternehmen besser angelegt wären. Mit anderen Worten, die Hunderte von Milliarden Dollar, die die Zombie-Unternehmen nach den Zinssenkungen der Notenbanken im Jahr 2020 aufgenommen haben, sind Hunderte von Milliarden Dollar, die eben nicht an Unternehmen gegangen sind, die tatsächlich innovativ sein könnten und die Wirtschaft damit ankurbeln. Die Kosten dafür tragen am Ende übrigens oft die Arbeitnehmer. Denn der erste Ausweg aus dem Scheintod sind meistens Lohnkürzungen und bedeuten schlechtere Arbeitsbedingungen. Die Geschichte der Zombie-Firmen geht bis nach Japan der 90er Jahre zurück, dem sogenannten verlorenen Jahrzehnt, wie es viele Experten nennen. Wie so oft begann der Anfang vom Ende mit einer Blase, in diesem Fall mit dem rasanten Anstieg japanischer Immobilien- und Aktienpreise Mitte der 80er Jahre.
Now the term was coined for a class of companies in Japan after the burst of the country's asset price bubble in 1991. And they basically hung around for years, as cheap funding meant that they could avoid going bankrupt.
Wie viele Blasen endete die Wachstumsphase im Jahr 1991 mit einem dicken Knall. Der japanische Aktienmarkt kollabierte und die Wirtschaft ging prompt zurück. Mehr als 10 Jahre lang ging es deshalb im Anschluss bergab. Mit Schuld an diesem verlorenen Jahrzehnt in Japan sei der Aufstieg der Zombie-Firmen gewesen, das sagt Ricardo Caballero, ein Wirtschaftswissenschaftler aus Chile, der den Begriff Zombie damals als einer der ersten geprägt hat. Während der Blase hätten viele Unternehmen über ihre Verhältnisse gelebt und zu stark expandiert. Als bestes Beispiel dafür dient bis heute eine der größten Supermarktketten Japans, die eigentlich hätte Konkurs anmelden müssen. Weil der japanische Finanzminister den Lebensmittelhändler aber als too big to fail, also zu groß zum Scheitern, einstufte, konnte sich das Unternehmen jahrelang mit günstigen Krediten landeseigener Banken über Wasser halten. Zombies wie dieses werden bis heute für das langsame Wirtschaftswachstum in Japan verantwortlich gemacht. Dass all diese Firmen so einen schlechten Ruf haben, hängt in erster Linie damit zusammen, dass sie erstaunlich wenig in sich selbst investieren. Oft heißt es, die vielen Schulden seien der Grund dafür, dass kein Geld für Investitionen oder Innovationen da sei. Forscher aus Argentinien wiederum glauben, dass das lediglich eine Ausrede sei. Einige Wissenschaftler dort haben herausgefunden, dass die Kausalkette oft eine andere ist. Die meisten Zombies seien demnach nicht deshalb in den roten Zahlen gefangen, weil sie sich zuvor übernommen hätten und nun in viel zu hohen Schulden feststeckten. Das eigentliche Problem sei, dass viele dieser Unternehmen so unproduktiv seien, dass sie nicht genügend Gewinn erwirtschaften können, um die Schulden jemals zu decken. Zombies sind also in erster Linie Unternehmen, die massive Probleme mit ihrer eigenen Produktivität haben. Und diese Entwicklung ist nicht erst in den 90er Jahren entstanden. Manche Experten verorten die Wurzeln sogar schon in den 70er Jahren, damals in Amerika, als wir ein ähnliches Wirtschaftsumfeld hatten als heute.
In the 1970s, monetary policy was too loose. The money supply was growing faster than the economy, and that led to inflation. High inflation plus other shocks to the economy, like a quadrupling of oil prices, led to a bad recession with periods of high unemployment. In other words, stagflation.
Die 70er Jahre in den USA waren geprägt von hoher Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft. Mit Schuld daran war die viel zu lockere Geldpolitik der Notenbank, die Finanzierungen zum Nulltarif ermöglichte und viel zu spät nachsteuerte. Gleichzeitig brach das weltweite Währungssystem zusammen, das Ende also von Bretton Woods, das wir in unserer ersten Folge behandelt haben. Weil viele Währungen nun nicht mehr an Gold, sondern an den Dollar gebunden waren, wurden Kredite immer günstiger. So richtig wachsen konnten die Zombies allerdings erst in den 80er Jahren, als eine neue Ära des Kapitalismus entstand. Es war die Geburtsstunde der sogenannten Finanzialisierung, als Finanzakteure immer wichtiger wurden und die Produktivität der Firmen an Bedeutung verlor. Plötzlich stand Rendite im Mittelpunkt und die Idee, möglichst viel Geld an den Kredit- und Kapitalmärkten zu verdienen. Die Verschuldung vieler Firmen explodierte und die Gier der Investoren nahm immer mehr zu. Heute, gut 40 Jahre später, müssen wir dafür die Konsequenzen tragen. Doch wie wird man die Last dieser Zombies wieder los? Wie also kann man die Wirtschaft von den unproduktiven Firmen befreien und die gesamtwirtschaftliche Leistung damit wieder nach oben ziehen? Das aktuelle Umfeld, in dem die Notenbank die Zinsen anzieht, hilft natürlich dabei, den strauchelnden Firmen den Geldhahn zuzudrehen und sie so einen schnellen Tod sterben zu lassen. Je nach Wirtschaftslage kann so ein Manöver allerdings schwerwiegende Folgen haben.
If you are in a recession or, you know, facing slow growth and low inflation, aggressively trying to kill zombies is a terrible idea because you don't have enough employment as it is, and you're going to dump more unemployed workers, you know, onto the job market. People are going to lose their jobs. Those zombies, it may be true they can't pay off the interest on their debts, but they're paying their workers, and their workers are producing something that people are buying. And it's not good to throw them out of work.
Dieser Satz stammt von Joseph Gagnon, einem Wirtschaftswissenschaftler am Peterson Institute for International Economics, einem Think Tank in Washington, den wir für diesen Podcast interviewt haben. Er sagt, dass es nicht besonders klug sei, unproduktiven Firmen einfach den Garaus zu machen, zumindest nicht dann, wenn sich die Wirtschaft in einer Phase der Abkühlung befinde. Der Grund dafür ist relativ simpel. Denn wenn es der Wirtschaft schlecht geht, gibt es kaum offene Stellen. Sollte ein Zombie-Unternehmen also plötzlich pleite gehen, hätten es die Mitarbeiter besonders schwer, neue Jobs zu finden. Eine Krise am Arbeitsmarkt wäre damit vorprogrammiert. In diesem Jahr wäre die Lage allerdings eine andere, sagt er.
Now things are different, right? Because, well, unemployment in the US at least is very low. We've had strong growth. Inflation is too high. That is actually the time to kill a zombie. Because if you think that the economy is overheating and you like to slow it down, then the ones you want to kill are the zombies.
Gagnon also glaubt, dass jetzt die perfekte Zeit gekommen sei, um die Zombie-Firmen endgültig in den Tod zu schicken. Denn selten waren Mitarbeiter so gefragt wie heute, zumindest hier in den USA. Hohe Gehälter und eine niedrige Arbeitslosenquote würden die Jobsuche der Arbeitnehmer massiv vereinfachen. Ein Umfeld, das auch Karl Schmeders, Professor für Finanzen am International Institute for Management Development in Lausanne in der Schweiz, als positiv für die Vernichtung von Zombies empfindet.
A lot of companies are concerned about hiring. They don't find enough people. So this is now a time where an increased, not a gigantic, but an increased level of bankruptcies occurring, so that we have this creative destruction again.
Schmeders nennt es Creative Destruction, auf Deutsch also schöpferische Zerstörung. Ein Begriff, den der österreichische Ökonom Josef Schumpeter schon in den 40er Jahren geprägt hat. Schumpeter vertrat die Ansicht, dass sich die Wirtschaft dann am besten entwickeln würde, wenn man bestehende Mechanismen und Märkte immer wieder durch neue Innovationen ersetze, die Kutsche etwa durch das Auto oder die Schreibmaschine durch den PC. Würde man Zombies also immer weiter ausrotten, das glaubt Schmeders, würde automatisch mehr Produktivität und Innovation entstehen. Gerade jetzt sei die Zeit dafür extrem günstig.
In order to have credibility for the future, yeah, it is necessary to every once in a while have companies go and fail. The Federal Reserve should not be deterred by an uptick in bankruptcy.
Eine andere Sichtweise darauf hat Juan Grania, der für die argentinische Regierung forscht und Wirtschaftsprofessor an der Universität von Buenos Aires ist. Er glaubt, dass die amerikanischen Arbeitnehmer die Zeche für den Kollaps der Zombie-Firmen zu zahlen hätten.
The problem is that if you hit everyone with the same policy, workers are gonna feel the pain. You can't collapse 30% of the firms and hope the labor market adjusts immediately. Wages are not gonna collapse. You have high inflation, so it's quite a big deal.
Der Arbeitsmarkt, so sagt er, könne möglicherweise nicht schnell genug auf den Zusammenbruch der Zombies reagieren. Löhne würden kollabieren und viele Menschen auf der Straße sitzen. Selbst innovative Firmen könnten deutlich Schlagseite bekommen. Denn wenn ein Unternehmen nach dem anderen plötzlich pleite gehe, würden die Ansteckungseffekte den Rest der Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Noch aber habe die Notenbank die Chance, eine Rezession zu vermeiden. Voraussetzung sei, dass die Währungshüter nicht den gleichen Fehler machen wie Paul Volcker, der ehemalige Notenbankchef, der durch das zu starke Anziehen des Leitzinses in den 70er Jahren eine brutale Wirtschaftskrise auslöste. Der sogenannte Volcker-Schock hatte damals Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft.
I think if the process of financial tightening and driving interest rates higher is slow and with a pace, the economy can work its way around without collapsing in a crisis. But if you go all the way as a Volcker shock and drive interest rates to 10-15% in a year, you're gonna enter a recession. How big it is, I don't know, but I'm here in Buenos Aires in Argentina. So the main problem of financial decisions in the Fed is that it sends shockwaves through the international economy and we are all going to collapse.
Die Lösung dieser Zombie-Epidemie könne man daher nicht der Notenbank allein überlassen. Stattdessen müsse die Politik eingreifen und die innovativen Unternehmen finanziell unterstützen, damit sie in Zeiten steigender Zinsen nicht genauso ins Straucheln geraten wie die kredithungrigen Pleiteunternehmen. Gleichzeitig sollten all jene Wackelfirmen, die für die US-Wirtschaft von herausragender Bedeutung seien, umstrukturiert werden, um ihre Produktivität zu steigern. Und natürlich sollten auch die Arbeitnehmer in diesen Zeiten finanziell unterstützt werden.
The main problem that you need to attack from the public policy. Make sure that in the collapse you pull up all those companies that have technology, that have innovation, that is useful for the rest of the economy. And of course, send a lifeline to the workers.
Grania hofft, dass ein solcher Ansatz in großen Transformationsprogrammen zur Wirtschaft der Zukunft umgesetzt werden könnte, wie etwa dem Green New Deal. Denn um Unternehmen langfristig produktiv und wirtschaftlich am Leben zu halten, müsse das aktuelle Wirtschaftssystem von gierigen Finanzakteuren befreit und mit nachhaltigeren Methoden umstrukturiert werden. Kommen wir jetzt nochmal zu meiner Kollegin Heike Buchter, die uns das Thema wie immer nochmal aus ihrer ganz eigenen Sicht und vor allen Dingen mit 20 Jahren Wall Street Erfahrung einordnet. Heike, du hast diese Gespräche mit unseren Experten ja auch verfolgt. Und eine Sache, die mir da gerade am Ende aufgefallen ist, ist diese doch sehr, ich sag mal, sozialistische Sicht auf die Dinge. Diese Idee, der Staat müsse da eingreifen, aussortieren und dann die in Anführungszeichen guten Firmen bei dieser Zinswende finanziell unterstützen, sodass dann quasi wirklich nur die eh schon halbtoten Zombie-Firmen abgewürgt werden. Glaubst du, so ein Modell kann überhaupt funktionieren? Ich meine, wir reden hier ja immerhin über die Wall Street, also Kapitalismus pur. Da kommt mir so ein sozialistischer Ansatz doch so ein bisschen weltfremd vor.
Ja, Sabrina, der Vorwurf, der kommt dann immer hier sehr schnell, dass man sagt irgendwie, ja, diese Staatshilfen, das ist ja gar nichts gut und das geht in die Richtung Sozialismus. Aber was einem schon auch klar sein muss, diese Zombies sind ein Zeichen dafür, dass der Kapitalismus tatsächlich auch nicht funktioniert. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass Unternehmen mehr oder minder dazu verkommen sind, muss man ja fast schon sagen, Chips zu sein, mit dem man am Finanzmarkt eben spekulieren kann. Also es geht eigentlich nicht mehr so sehr darum, ein Unternehmen zu finanzieren, dass es eben neue Produkte erfindet und auf den Markt bringt, sondern es geht nur noch darum, mit Unternehmensanteilen oder auch Anleihen einfach mehr Geld aus Geld zu machen. Und das ist, glaube ich, mit eines der Grundprobleme, die hinter dieser Zombifizierung, sage ich jetzt mal, der Wirtschaft nicht nur in den USA, aber auch in anderen westlichen Industrienationen ist.
Vielleicht lass uns doch nochmal schnell auf ein Unternehmen schauen, das eigentlich schon viele, viele Jahre in die Kategorie Zombie fällt, ohne dass so wirklich öffentlich drüber gesprochen wird. Ja, wir haben ja vorhin schon über die Airlines gesprochen, aber mindestens genauso scheintot ist anscheinend auch Boeing, der Flugzeugbauer. Der übrigens mal, das finde ich ganz spannend, der größte Einzelexporteur hier in den USA war. Also da hat die US-Wirtschaft in der Vergangenheit auch wirklich in großem Maße vom Erfolg von Boeing profitiert. Aber seit eben diese Flugzeugabstürze stattgefunden haben, 2018 und 2019 mit der 737 MAX, kommt das Unternehmen irgendwie nicht mehr so wirklich auf die Beine. Du warst ja, glaube ich, selbst mal vor Ort kurz nach diesen Abstürzen in der Nähe von Seattle beim damaligen Headquarter. Wie war das so? Wie war die Lage vor Ort? Vielleicht kannst du uns das kurz mal beschreiben.
Das war schon sehr witzig irgendwie. Wo immer man rumfuhr, sah man plötzlich diese Heckflossen von diesen gestrandeten 737 MAX-Modellen. Die sah man in allen Farben, weil die natürlich schon fertig waren, schon lackiert waren teilweise für den Endkunden, ne, für diese anderen Fluggesellschaften weltweit. Und die wussten halt nicht, weil die nicht fliegen durften, die wussten am Schluss nicht mehr, wohin mit den Flugzeugen. Überall standen diese Flugzeuge. Also man konnte zum Beispiel bei Sportarenen auf dem Parkplatz parkten dann anstatt die normalen Autos von den Besuchern, parkten dann plötzlich da, weiß ich nicht, 3, 4 von diesen großen Maschinen. Das war schon sehr, sehr, also es war traurig, aber es war auch witzig.
Und dieser Stillstand hat sich natürlich auch auf die Bilanz und damit am Ende eben auch brutal auf den Aktienkurs niedergeschlagen. -70% mittlerweile. Wobei da natürlich auch die Pandemie dann in großen Teilen eine Mitschuld hat. Aber begonnen hat das ganze Drama ja in erster Linie mit dieser 737 MAX 8, was aber ja jetzt erstmal ein Produktproblem war und kein internes Problem in der Firmenausrichtung von Boeing. Oder wie siehst du das?
Auf den ersten Blick wirkt das tatsächlich so. Aber wenn man sich anguckt, wie Boeing sich entwickelt hat von einem der innovativsten und ingenieurgeprägten, also das haben ja auch die Ingenieure, mit denen ich gesprochen habe, also teilweise Leute, die noch bei Boeing waren, aber nur anonym mit mir sprechen wollten, aber auch relativ frustrierte, muss man sagen, ehemalige Boeing-Ingenieure, die haben mir alle erzählt, dass früher, als sie angefangen hatten, da war das ein faszinierendes Unternehmen und das hat wahnsinnig viel Wert gelegt auf innovative Technik, auf gute Qualität. Und das kostet natürlich auch eine Stange Geld. Das sind Investitionen, die man einfach machen muss, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und irgendwann, haben sie gesagt, hat das Management gewechselt und die, wie sie es nannten, die Erbsenzähler, die Number Crunchers, die kamen dann halt rein. Das Wendepunkt für viele war, als das Hauptquartier weggezogen ist aus Washington State und nach Chicago. Und Chicago ist ja nach New York die zweitgrößte Finanzstadt hier im Land. Und für viele war das ein Signal, dass man gesagt hat, man wird sich jetzt mehr um den Finanzmarkt bemühen. als um eben das Produkt.
Okay, das ist spannend, weil das heißt ja dann quasi auch, dass sich damit nicht nur der Ort, sondern quasi die komplette Strategie von Boeing geändert hat. Also zumindest hört sich das jetzt erstmal so an.
Naja, also was ganz klar wurde aus den Gesprächen war, dass viele das, den Eindruck hatten, dass man sich einfach auf die Beglückung der Anteilseigner konzentriert und jetzt weniger auf die Entwicklung des Produkts. Und woran man das natürlich auch ein bisschen festmachen kann, ist, wie Boeing das Geld ausgegeben hat. Ne? Also wenn man sich überlegt, dieses Flugzeug 737 MAX war ja einfach eine Modernisierung der 737. Die 737, das muss man wissen, ist zum ersten Mal abgehoben 1967. Und anstatt quasi was Neues aufzubauen, hat man halt immer wieder diesen Flugzeugtyp verändert. Und das ist mit auch ein Grund, warum es diese technischen Probleme eben gab. Und die Frage ist dann, was haben sie denn mit dem Geld gemacht? Ja, was haben sie mit dem Geld gemacht? Sie haben es für Aktienrückkäufe eben ausgegeben. Es gibt einen Experten, einen Ökonomen namens William Lasonic, mit dem ich damals auch gesprochen habe. Der nennt Aktienrückkäufe als räuberischen Wertentzug. Und er hat sich eben auch konkret mit Boeing beschäftigt und hat mal ausgerechnet, seiner Meinung nach wäre eine Neuentwicklung praktisch nicht teurer gewesen als das, was sie ausgegeben haben für die Aktienrückkäufe.
Also um das jetzt vielleicht nochmal mit anderen Worten kurz zusammenzufassen, die hätten quasi genauso gut das Geld nehmen können und damit eben einen komplett neuen Flugzeugtyp oder eben ein neues Modell bauen können, was langfristig sicherlich schlauer gewesen wäre, haben sich stattdessen aber dafür entschieden, das Geld lieber in die eigene Aktie zu pumpen, oder?
Ja, also Lasonic hat sich das angeguckt und er hat kalkuliert, dass eine Neuentwicklung 7 Milliarden Dollar mehr gekostet hätte als das, was sie jetzt ausgegeben haben. Jetzt kann man sagen, 7 Milliarden, wow, das ist aber eine Menge Geld. Das stimmt. Aber er hat es dann verglichen mit den Aktienrückkäufen und ist auf die Zahl gekommen, dass Boeing eben 7 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe pro Jahr ausgegeben hat. Und zwar zwischen 2013 und 2019. Also das heißt praktisch, das, was sie mehr ausgeben hätten müssen, um ein neues Flugzeug zu bekommen, das haben sie praktisch jährlich rausgepulvert, um ihre Aktionäre und sich eben auch als Manager selber zu belohnen. Und das ist natürlich schon stark, wenn man sich das überlegt.
Naja, wobei das für Anleger ja erstmal positiv ist, wenn so ein Unternehmen wie Boeing über Jahre hinweg wirklich Milliarden jedes Jahr für die eigene Kurspflege ausgibt. Ich habe eben gerade mal geschaut, allein im vergangenen Jahr haben US-Unternehmen 850 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert. Das ist ein neuer Rekord. Darüber kann man sich ja als Investor erstmal freuen. Ja, das treibt die Kurse, mehr Rendite, hurra. Aber wenn ich mir so deine Perspektive anhöre, dann war das ja eine absolute Fehlentscheidung hier, das Geld eben nicht ins Produkt, sondern in die Aktie zu stecken.
Ja, Sabrina, das würde ich schon so sehen. Also ich meine, es ist lange gut gegangen. Aber jetzt haben wir natürlich auch, wie wir ja in dieser Episode besprochen haben, ein neues Umfeld. Ja, also wir haben hohe Zinsen. Oder höhere Zinsen zumindest mal. Wir laufen auf wohl eine nicht ganz vermeidbare Rezession zu. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten sich Anleger eben auch gut anschauen, wer wie eben ihnen diese Kursgewinne beschert. Und ich meine, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und jenseits der Perspektive des Anlegers bleiben, da muss man natürlich schon auch sagen, Financialization, wenn wir uns das genau angucken, und das gilt sowohl für die Kreditseite bei den Zombies als auch bei den Aktienrückkäufen, was da passiert, es stellt einfach das System komplett auf den Kopf, weil an sich ist der Kapitalmarkt ja dafür da, Unternehmen zu finanzieren und damit Unternehmen eben Jobs schaffen, Produkte schaffen und all diese Dinge, die die Gesellschaft braucht, zur Verfügung stellen. Das ist die Rolle der Kapitalmärkte und das ist die Rolle eben der Wirtschaft und der Unternehmen. Wenn wir dann aber jetzt sehen, was wirklich passiert in den letzten Jahren, ist, dass wir dieses Verhältnis komplett auf den Kopf stellen. Wir benutzen Unternehmen nämlich als Geldautomaten, um immer mehr Geld rauszuziehen und an die Anleger zu verteilen und die immer reicher zu machen. Das sind die Dinge, die ich denke, ja, kurzfristig ist das für den Anleger sicher angenehm. Aber wenn wir jetzt inzwischen schon, muss man sagen, mittelfristig nach vorne schauen, da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden.
It's now the Monster Mash. Now everything's cool. Drax a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you.
Then you can mash.
Then you can Monster Mash.
The Monster Mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can Monster Mash.
Mash. Easy, Igor.